140. Session von Pixeltherapie, eurer quasi wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David, a.k.a. Shindy, und bei mir wie immer der Horror Chris Hexabär.
It's not a lake, it's an ocean. Und ja, damit auch ein herzliches Willkommen von mir an dich, David, und alle Leute da draußen, die uns heute zuhören. David, ich bin frisch zurück von einer 3D-Konferenz aus Amsterdam. Hab dort viel gelernt, viel gesprochen und auch getrunken. Unter anderem tatsächlich auch mit den ein oder anderen Spieleentwickler geschnackt. Auch mit Leuten von Remedy Entertainment, über deren Spiel wir später noch ein bisschen sprechen. Aktuell muss ich echt sagen, ich bin im Spielerhimmel. Ich habe Spider-Man 2 beendet, habe Mario Wonder angespielt und ich liebe es, mich gerade, so viel nehme ich vorweg, mich durch Alan Wake 2 zu fürchten. Wie ist es denn dir so in letzter Zeit ergangen? Was sagst du gerade?
Ja, Spider-Man 2 beendet. Wir werden heute den Spoiler-Talk machen, da bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, es lohnt sich, über diese Geschichte ein bisschen genauer zu reden. Ich habe mittlerweile auch die Platin-Trophäe tatsächlich in Spider-Man 2, was nicht schwer war, um ehrlich zu sein. Also jetzt ähnlich wie beim ersten Teil.
Wie viele Stunden hat es gedauert?
Ich hatte die Platin-Trophäe nach knapp 30 Stunden. Also laut PlayStation 5-Anzeige waren es, glaube ich, 28, 29 Stunden, sowas. Und habe auch tatsächlich kurz, wirklich sehr, sehr kurz reingespielt in Alan Wake 2.
Wunderbar, okay. Möchtest du vorweg gleich sagen, was du darüber denkst?
Erzähl mir zuerst mal was über Super Sehr Mario gerne. Wonder, dann haben wir das erledigt.
Ich ganz, ganz kurz. Also ich habe es bei einem Freund anzocken können in einer Vierer-Multiplayer-Session. Also habe mich da jetzt nicht alleine durchgespielt. Es ist ein sehr bunter, knackscharfer 2D-Mario-Ableger. Wir haben das auch auf einer großen Leinwand gespielt. Und es war schön zu sehen, dass die alte Switch doch noch auch scharfe Texturen auf die Leinwand zaubern kann. Ich mag die
Zumindest
in 2D. In der Hinsicht darf man sich halt auch nichts Neues erwarten. Es ist der x-te 2D-Mario-Ableger. Ich mag die Einbindung von Minispielen. Es hat kleine neue Ideen, die, wenn man das kennt, das 2D-Mario-Set, das man in der Vergangenheit schon erspielt hat, dann wird einen da jetzt wenig überraschen, bis auf die neuen Fähigkeiten. Da gibt es zum Beispiel diesen bekannten, die Elefantenform, die aus der Werbung, das für viele irgendwie so ein neues Ding sein soll, cool ist. Ich muss sagen, nach dem, ich weiß nicht, vierten Level hat da bei uns keiner mehr wirklich Bock darauf. Und ja, für viele ist das bestimmt ein Game of the Year Contender. Bei mir schafft es das Ding heuer in einem so guten Spiel ja wahrscheinlich nicht mal in die Top 5 oder vielleicht sogar Top 10. Wir werden es sehen, wenn wir dann am Ende des Jahres so unsere Game of the Year Liste zusammenstellen. So, definitiv in meiner Liste ist aber Alan Wake 2. Für mich ist eigentlich nur noch die Frage, wo ich das einordnen soll. Weil für mich ist es ein interaktives, multimediales Meisterwerk. Ich bin mega inspiriert. Ich bin jetzt schon seit, ich glaube, 20 Stunden drin. Möchte eigentlich gar nicht, dass es aufhört. Und ja, es sieht unfassbar gut aus. Ist großartig vertont und schafft es mich schlicht, durch die Kulissen, die Atmosphären, die Geschichten in seinen Bann zu ziehen. Der Horror ist sehr subtil. Weil das jemand am Discord-Server gefragt hat, muss man sich da fürchten. Ich würde eher sagen, es ist ja subtil. Wenn es kracht, dann richtig. Und auf den höheren Schwierigkeitsgraden empfiehlt sich auch manchmal einfach die Flucht. Wenn ich es vergleichen müsste mit anderen Titeln, dann wäre es so eine Mischung aus The Last of Us Part 2, wenn es nach der optischen Inszenierung geht und so den modernen Resident Evil Remakes. Da ähnelt das dem spielerischen Kern sozusagen. Und besonders inspirierend für mich als jemand, der selbst versiert ist mit Videoproduktion und der sich ein bisschen jetzt ins Game Design, ins Game Production stürzen möchte oder das schon getan hat, ist der Einsatz von Live-Action-Szenen. Und da möchte ich jetzt gerne an dich, David, eine Frage stellen. Dafür ist ja Remedy bekannt, ne? Also bei Quantum Break gab es sogar damals eine TV-Show als Begleitung. Bei Control wurden ab und zu so Live-Action-Szenen mit einbezogen. Alan Wake ist jetzt die weiß ich nicht, neue Form davon. Hier wird wirklich spielerisch zwischen Live-Action und Game-Welt hin und her gesprungen. Gott sei Dank durch moderne Technik auch weniger bis gar keine Ladezeiten. Gefällt dir dieser Ansatz, den diese Studie hier verfolgt? Ich weiß, du hast vielleicht noch nicht so viel von Alan Wake 2 jetzt gesehen, aber du weißt, wohin meine Frage geht. Ist das etwas, an dem du dich stößt, oder ist das etwas, das du begrüßt?
Ich mag das gar nicht, ehrlich. Ich muss leider sagen, mich reißen solche Dinge immer wahnsinnig raus. Mhm. Mich erinnert das immer an diese furchtbar cringigen Momente, auch damals in Command & Conquer und Wing Commander, diese Real-Life-Cutscenes mit schlechten Schauspielern. Es ist jetzt hier natürlich deutlich besser gemacht, aber ich habe immer das Gefühl, sag mal, könnt ihr keine Zwischensequenzen machen? Also stell dir mal vor, du spielst The Last of Us und die Zwischensequenzen finden als Filmsequenzen statt. Ja. Und mich reißt das so dermaßen raus. Ja.
Aber das ist mit ein Grund, warum ich so fasziniert bin. Alan Wake 2 hat im Vergleich zu The Last of Us nur ein Viertel gekostet, so an die 50 Millionen. Und da habe ich genau gesagt, so, okay, ja, das merkt man. Das merkt man nicht nur an den Live-Action-Einsatz, der, wie gesagt, es ist mehr, als man erwarten würde, aber es ist gut, es ist künstlerisch attraktiv, es ist wertvoll, es zieht nicht in Länge oder so, es lenkt nicht ab, aber es passt aus meiner Sicht sehr gut zu dem Spiel, zu dem Ansatz, zu dem Flair von dem Spiel, aber es erklärt auch echt, warum die das Ding in Finnland für 50 Millionen zusammenschrauben. Wird auch nur für 60 Euro verkauft, das möchte man auch noch anmerken. Okay.
Ja, ich habe bis jetzt 2 Stunden gespielt, deswegen mein Fazit jetzt mit dieser klassischen Prise Salz bitte nehmen. Ja, ich muss aber auch leider sagen, meine Motivation weiterzuspielen ist gerade sehr gering, leider. Okay. Also Alan Wake, der erste Teil, ist für mich eines der besten Spiele, die ich je gezockt habe. Ich habe jetzt 10 Jahre lang um einen Nachfolger gebettelt, jetzt ist er endlich da. Und es ist leider gar nicht das, was ich wollte. Ich muss dazu sagen, ich spiele es auf der PS5. Ich finde es technisch nicht toll. What? Ich finde es selten so hässliche Schatten und schlampiges Kantenflimmern. Und also gerade ein Spiel, das sich so viel mit Licht und Schatten spielt, da sehen die Schatten echt schlimm aus teilweise.
Performance oder Fidelity?
Performance-Modus.
Okay. Na gut.
Es gibt so eine Szene in Brightfall, in dieser Stadt oder in diesem Dorf am See, wo du da unterwegs bist, also die Schatten von Bäumen, die da auf das Auto fallen, das ist ein krümeliger Brei, der quasi das erkennst du nicht mal, dass das ein Baum sein soll.
Ja, dafür stimmt die Lichtstimmung, finde ich sehr schön.
Ja, ich muss aber sagen, weißt du, ich habe in dem Spiel eigentlich, also ich habe in diesem Jahr erschreckend viel Survival-Horror gespielt. Ich erinnere mich an Dead Space und an Resident Evil 4 und ich muss ganz ehrlich sagen, sowohl technisch, aber auch spielerisch finde ich gerade Alan Wake 2 am schwächsten. Wie gesagt, ich finde das Intro wahnsinnig atmosphärisch, so diese ersten 10 Minuten. Wir spoilern jetzt übrigens nicht, also keine Sorge. Das war sehr, sehr gut gemacht. Und danach kommt dann relativ schnell die Ernüchterung leider. Das größte Problem, was das Spiel meiner Meinung nach bis jetzt hat, ist das Pacing. Das Pacing ist mit das Schlechteste, was ich, glaube ich, seit langer Zeit gespielt habe. Also ich zocke jetzt seit über 2 Stunden und hatte noch keine einzige Action-Passage. Ich mache seit 2 Stunden dasselbe und zwar mit dieser FBI-Agentin herumlaufen und halt Hinweise auf einen Mordfall, der am See passiert ist, sammeln. Mehr möchte ich nicht verraten.
Ja.
Und das passiert halt mit einem wahnsinnig simplen Lauf dahin, wo dir was angezeigt wird, klick drauf, dann rennst du diese Area ab, klickst alles an. Und dann kannst du quasi auf so einer Pinnwand diese Hinweise auflisten nochmal. Aber das machst du auch, ohne nachzudenken, einfach mit Klick, 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 Klick. Mhm, also da ist null Anspruch, null Rätseln, irgendwas dabei. Das macht das Spiel fast automatisch für dich. Und deswegen ist diese Polizeiarbeit, wird schon fast ad absurdum geführt, finde ich. Weil ich dachte kurz, ist das jetzt so Alan Noir-mäßig? Aber nee, ist es nicht. Also du kannst jetzt auch nicht wirklich Leute verhören und musst da irgendwie Hinweise rauslesen aus ihrer Mimik. Oder das ist es gar nicht. Es ist sehr, sehr simpel und deswegen auch sehr anspruchslos. Ich finde prinzipiell, die Atmosphäre packt mich sehr. Ich mag ja Krimis und das hat so ein bisschen was von True Crime. Dieser True Mordfall.
HBO-Serie.
Und im Hintergrund sammelst du halt diese Seiten von Alan Wake, von diesem Roman, an dem er schreibt. Also jeder, der den ersten Teil gespielt hat, weiß, was da kommt. Und das ist alles so Foreshadowing, was noch kommen könnte. Das ist super. Das ist wirklich, wirklich groß. Eine Sache, die mich wahnsinnig gestört hat, und das war auch für mich der Hauptgrund, warum ich nicht weiterzocken wollte. Das geht jetzt echt schwer, ohne zu spoilern. Ich überlege jetzt gerade, ob ich was sagen soll, na, was die erste Stunde des Spiels betrifft. Ach so, na ja. Oder ich lasse es weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht hebe ich es mir auch noch auf für unser endgültiges Fazit dann.
Ja.
Mein Problem an dem Spiel ist aber auch, dass vieles, was da passiert, einfach, ohne zu spoilern, Figuren verhalten sich überhaupt nicht glaubwürdig. Hm. Es sind lauter Anspielungen drinnen auf Control und auch auf Quantum Break, mhm. wo ich mir denke, what ja. the fuck? Ja. Und für mich wirkt das aber nicht cool wie früher im MCU, sondern eher, ich habe das Gefühl, es wird hier verzweifelt versucht, ein größeres Universum zu erschaffen, mhm. um die Verkaufszahlen von Control in die Höhe zu treiben oder von Control 2, was sicher kommen wird, damit die Leute sagen, oh, zock mal Alan Wake 2 auch, bevor du Control spielst. Genauso wie, hey, schau dir Ant-Man an, bevor du Avengers Endgame siehst. Und das mag ich irgendwie nicht. Und ich habe das Gefühl, also hätten sie einfach Alan Wake 2 gemacht, und je länger ich drüber nachdenke, hätte das Spiel vielleicht gar keinen Nachfolger gebraucht. Aber wie gesagt, es sind jetzt 2 Stunden. Ich finde, Pacing und technisch ist das Spiel gerade, ui, wuff. Ja, ich bin gerade sehr unterwältigt, leider. Und eine Sache muss ich noch sagen, weil du vorher gesagt hast, ist es gruselig oder ist es nicht gruselig? Alan Wake 2 verwendet sehr billige Jumpscares. Die funktionieren. Also,
ja.
Also, absolut. Nur um das mal kurz zu erklären, was ich damit meine: Ein Jumpscare ist natürlich etwas, was dich quasi anspringt und erschreckt. Und das machen Horrorfilme auch. Und dann gibt es auch immer wieder diese sogenannten Fake-Outs, wo du glaubst, jetzt passiert was Gruseliges, aber es passiert dann doch nichts. Das ist dann so ein sogenannter Fake-Out. Und Alan Wake 2 baut diesen Horror aber nicht groß auf, sondern du läufst durch das Spiel, durch die Spielwelt, und auf einmal ist es wie so eine Bildstörung. Es geht so und auf einmal siehst du für den Bruchteil einer Sekunde ein Bild.
Ja.
Und der Sound schwillt an und das schreckt dich.
Das ist das Zeichen übrigens dafür, dass Gegner in der Nähe sind. Und später im Spiel wirst du das brauchen, wenn du in größeren Arealen bist.
Gut, das wusste ich noch nicht, das ist jetzt vielleicht ein Spoiler.
Ja, genau. Aber was das Pacing angeht und so deine Kritik, ich kann es verstehen. Vor allem, ich dachte mir schon, dass du sowas Ähnliches sagst, vor allem zu den ersten Stunden. Weil wenn das Spiel irgendein Problem hat, dann ist es, in die Gänge zu kommen. Wirklich so nach den ersten 5 Stunden, würde ich sagen, ist es an dem Punkt, wo du ernsthaft über alle Gameplay-Systeme reden kannst. Und du hast es ganz kurz angesprochen, dieses Zusammenstellen, dieses Hinweis zu Hinweis führen mit dem roten Faden, wenn man es jetzt mal so übertragen sagen kann. Selbst das ist ein Gameplay-System, das noch sehr, sehr viel an Wert gewinnt. Ich kann und will jetzt gar nicht so viel dazu sagen, aber das ist so ein zentraler Punkt, den dir das Spiel nicht mehr so selbst abläuft, sondern dem du wirklich nachgehen musst und herausfinden musst, wo ist was. Und auch die Rätsel und so, die da mit drinnen sind, das sind jetzt keine Kinderrätsel, sondern muss man sich auch ernsthaft damit auseinandersetzen. Ja, das wollte ich.
Ich hoffe sehr, dass da noch was passiert. Also ich stoße mich immer sehr an diesem Argument, nach 5 Stunden wird's gut. Oder es geht dann los nach. Das ist so wie bei einer Serie, wenn du sagst, ja, die ersten 2 Staffeln sind urzach, aber danach wird es urgeil. Und ich denke mir, nee, fuck you. Entweder das ist von Anfang an cool. Vor allem das Spiel dauert ungefähr knapp 20 Stunden. Wenn du sagst, so ja, nach 5 Stunden geht es dann los, denke ich mir, boah, okay, das ist 1/4 der Spielzeit. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das alles furchtbar ist. Ich finde die Atmosphäre wirklich, wirklich gut gemacht. Mhm. Es gibt leider viele Dinge, die mich jetzt stören. Mhm. Ich werde weiterspielen auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt nach dem sehr, also das Intro, ich habe in Chris wirklich geschrieben, nach den ersten 10 Minuten habe ich mir gedacht, holy fucking shit, ist das war scary as fuck, ja. Das war wirklich heftig. Ich habe es lustigerweise wirklich gespielt zu Halloween in der Nacht. Also da hat alles einfach gepasst. Und dann ist das die Polizistin spielen und das mit dem Fall, das ist ja alles cool. Mhm. Aber ich habe mir dann schon so nach 30, 40 Minuten, einer Stunde gedacht, hey, kann jetzt mal was, also wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen aufs Gas steigen? Und weil auch The Last of Us hatte halt wahnsinnig ruhige Passagen. Und auch God of War hat diese ruhigen Passagen, aber das Pacing ist hier ein bisschen ein Problem, finde ich. Aber ich freue mich dann auf den Spoiler-Talk, weil ich denke schon, dass ich es hoffentlich durchspielen werde.
Ja, voll. Es gibt ein paar narrative Dinge auch, also Gameplay-Elemente, die narrativen Sinn haben. Und da würde ich gerne mit dir drüber reden. Das will ich gar nicht spoilern. Ich würde sogar jedem und jeder möglichst raten, blind in dieses Spiel reinzugehen. Da wirklich schon alleine das Opening. Ich will da gar nicht so viel verraten, weil damit kann man gar nicht rechnen. Aber ja, jeder sollte das für sich entdecken.
Und vielleicht ein letzter Satz noch und dann mache ich gerne die Überleitung zu Spider-Man.
Ja, gerne.
Alan Wake 2, das fällt mir jetzt auch schon auf, das ist ein Spiel, was auch so ein bisschen polarisiert. Also ich glaube, GameSpot hat dem Spiel eine 10 von 10 gegeben. Mhm. Ich habe auch von ein paar Leuten so mitbekommen, boah, das ist ein Game of the Year-Kandidat. Ich glaube, Game Informer hat eine 7 gegeben und die GameStar so eine 84, 85. Also es ist so zwischen 7 und 10 ist gerade so alles drin. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was interessant ist und auch mal Dinge ausprobiert, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat. Das war ja einer der großen Kritikpunkte von Spider-Man 2. Und jetzt sind wir in dem Thema, dass viele gesagt haben, das Ding ist zu safe. Ob das jetzt stimmt, das klären wir jetzt in den Spoiler-Talk. Mhm. Und deswegen Info an alle, ab jetzt wird komplett Spider-Man 2 gespoilert. Also wenn ihr es nicht gezockt habt, dann weg. Oder vielleicht wolltet ihr sie
genau.
auch nie zocken,
letzte,
dann ist es auch egal.
Letzte Spoiler-Warnung. Vielleicht baue ich da noch ein Soundbite ein, irgendein Alarm-Sound.
Spoiler-Mode.
Oder ich nehme einfach das, sehr schön, und lege noch ein Echo drunter. Und David, wie magst du einsteigen jetzt? Also wir haben das letzte Mal schon, das kann man ja machen, diesen Sandman-Fight, dieses Opening uns darüber unterhalten, sind aber nicht wirklich eingegangen auf Venom. Wer ist Venom? Was bringt die Story dann bis zum Ende hin? Magst du uns da vielleicht ein bisschen reinführen oder soll ich das übernehmen?
Ich kann es gerne machen.
Bitte.
Also insgesamt ist Venom sicher das spannendste Ding in dieser Story, was passiert.
Ja.
Und kommt eigentlich erst relativ spät so wirklich in Fahrt, sage ich jetzt mal.
Ja.
Weil gerade so in der ersten Hälfte des Spiels hast du halt Kraven, über den möchte ich dann auch nochmal ein bisschen detaillierter reden.
Sehr gerne.
Um ehrlich zu sein, dass alle so schockiert waren, dass Harry Venom ist, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das war für mich das Offensichtlichste, was es gibt. Also dieses große Geheimnis, es ist nicht Eddie Brock. Wer könnte es sein? Ich so, hä? Das war doch schon im ersten Teil. In der After-Credit-Scene haben wir doch schon gesehen, dass Harry den Symbionten bekommt. Also dass ich glaube, sie wollten da irgendwie, ich habe mir den Spoiler-Talk auch mit dem Game Director. Ja, aber das hat gar nicht funktioniert für mich. Oder zumindest habe ich die falsche Fährte nicht mitbekommen. Also ich muss dazu sagen, ich finde, bleiben wir gleich bei Venom. Ich finde, in einer besseren Form haben wir Venom noch nie gesehen. Und ich habe mir wirklich gedacht, warum schafft das Sony nicht bei diesen furchtbaren Filmen mit Tom Hardy, dass Venom auch nur halb so cool ist? Also ich finde, der ist vom Design her, wie er aussieht, ist der on point. Mhm. Der ist bullig wie der Hulk. Der ist ekelhaft. Ich finde, der sieht großartig aus. Die Zähne, die Zunge, die Schlatze, die dem runterrennt, die Stimme, diese Kraft, die Venom hat, die Fähigkeiten.
Da sprechen wir gleich über dieses eine Gameplay-Segment. Das passt nämlich wirklich gut. Und es kommt dann auch irgendwie zur richtigen Zeit, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr damit gerechnet, dass man Venom selbst in dieser Hulky-Version spielt, weil man spielt natürlich mit dem Symbiote-Suit und so. Aber das kam für mich überraschend und dann hat man wirklich diese Force gespürt oder Insomniac lässt sich da irgendwie durch Gänge und einfach Wände einreißen und einfach nur gerade rauslaufen. Und in dem Zusammenhang muss ich sagen, gut, dass Venom so spät kommt, dadurch wirkte dieser Build-up durch Kraven, der meiner Ansicht nach mehr so, der ist fast unabsichtlich zu der gleichen Zeit da, weil er diese Jagd vollziehen will. Und im Vergleich dann wirkt Venom einfach als dieser Über-Drüber-Boss, weil er selbst mit Kraven den Boden aufwischt.
Also ich finde auch, dass das sehr, sehr, also wie dieser Moment gekommen ist, dass du Venom siehst und auf einmal dreht sich die Kamera hinter Venom und du kommst drauf, du kannst jetzt Venom steuern. Das war für mich das hat so funktioniert. Das war so, what the fuck? Ja. Ich bin wirklich im Zimmer gesessen und habe gedacht, let's fucking go. Genau das habe ich mir gewünscht. Ja. Ich finde, sie haben es echt cool gemacht. Es ist nur eine sehr, sehr kurze Gameplay-Passage. Also du kannst jetzt nicht free-roamen oder dich mit Venom herumschwingen.
Ja.
Aber trotzdem, es ist ein cooler Bossfight
gegen Kraven. Genau, das war definitiv ein Highlight.
Genau, es war richtig gut gemacht. Und was die Zukunft von der Marke angeht, reden wir später vielleicht noch drüber.
Oh ja, aber, ja, da kommen wir zum Ende hin.
Ich fand das ganz, 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 ganz toll. Also Venom haben sie wirklich großartig gemacht. Für mich, die coolste Version von Venom. Und es ist, ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt noch passiert, weil ja auch Carnage wird ja angeteased in einer Side-Story. Mhm. Total, auch aus dem Nichts. Ich so, what?
Cletus Kasady, ja. My friend, ja. Yeah.
Also, ich meine, wenn in der Zukunft nicht Venom versus Carnage kommt, dann bin ich sauer. Also, ich finde, sie haben das jetzt so gut. Jetzt haben sie alles, was sie brauchen für diesen Symbiote War. Sie haben ja sogar schon Scream eingebaut, ja.
Oh, das war auch so ein krasser Moment. Liebst alle Highlights von meiner Liste, aber ja, das war ein Moment, da habe ich geschrien.
Ja, ja, literally. Ja. Ja, also das war,
Pun
wie
intended.
MJ plötzlich halt diesen Symbionten bekommt und dann der Fight gegen sie, das war auch so ein kleines Highlight.
Muss ich auch sagen, wusste ich nicht, dass es da eine Vorlage gab oder dass das möglich ist. Aber ja, es macht Sinn, das Design war, also das Screen-Design war fast noch besser in meinen Augen als das Venom-Design. Aber ja, was sagst du zu nicht MJ als Scream, sondern zu den MJ-Missionen. Weil ich habe gehört, dass sich viele Spiele auch da echauffieren. Über dass die MJ einfach ein bisschen zu viel vorkommt in der Story, ein bisschen zu overpowered ist, vor allem dagegen Ende hin, wenn sie den Blaster bekommt und Symbioten umschießt. Wie siehst du das? Ist dir das egal? Ich glaube, Brian Inter hat gesagt, das ist ihm scheißegal.
Ich war kein großer Fan von den Missionen im ersten Teil.
Ja.
Ich fand sie jetzt eigentlich viel spaßiger.
Ja,
und ich finde auch so für die Atmosphäre waren sie cool. Ich meine, sie hat mal kurz quasi erwähnt, dass sie halt Saber-Training hatte. Es stören sich jetzt wieder dran alle, oh ja, eine Frau, die da gegen die ganzen Soldaten ist. So, Leute, bitte. Ja, also was ist, also das stört euch jetzt am Realismus gerade? Also ich bitte euch, es geht hier um Riesenechsen und kolossale Sandgiganten und ihr stört euch daran, dass jetzt eine Frau, also komm, lassen wir das, ja. Ich fand die eigentlich ganz cool. Es gibt eine besonders atmosphärisch starke Passage, wo du halt in diesem Tunnel bist und dann weglaufen musst vor Peter, der halt von dem Venom-Symbionten besessen ist. Die Szene als MJ fand ich richtig, richtig geil. Mhm.
Ja.
Also nein, hat mich gar nicht gestört. Ich habe es jetzt auch nicht geliebt, diese Passagen, aber ich finde, sie waren voll okay und haben halt das Pacing, da sind wir wieder bei Pacing, haben ein bisschen Abwechslung reingebracht und ja.
Ja, ja, denke ich auch. Es kann nicht immer nur die ganze Zeit der Anschlag voll oben sein, was bei Spider-Man ja der Fall ist. Ich finde, das nimmt ein bisschen das Tempo raus. Es ist auch nicht so schlimm bei diesen den ganzen Side-Missions in der Stadt. Ich finde die dieses Mal auch viel besser, egal ob es diese Gen-Experimente waren oder, keine Ahnung, dass du Tauben hinterherjagst. Das kannst du alles skippen, habe ich auch gemacht. Nur diese, was gibt's bei Miles mit dem Mysterio? Diese Side-Missions, wo es seiner DJ-Karriere nachgeht, ist alles ein bisschen, verblümt inszeniert. Die fand ich aber okay. Auch die Fülle und so. Ich bin jetzt eh auch kurz vor Platin. Ging sich nicht ganz aus. Aber war das auch für dich gerade so am Limit? War es ein bisschen zu wenig? War es zu viel? Hast du es geskippt, diese ganzen Side-Stuff?
Also, ich habe es natürlich nicht geskippt, weil ich habe die Platin-Trophäe.
Achso, aber Moment, du kannst es skippen und... egal, passt schon.
Man kann nach dem Ende kann man noch weitermachen, ja.
Okay.
Ich fand, die Sidequests waren so fast ein kleines Highlight eigentlich. Also ich fand das mit Mysterio, vor allem der Bossfight gegen Mysterio, ist richtig, richtig cool gemacht. Diese ganze Carnage-Geschichte und die Flame und alles da, das ist ja auch, das passiert ja alles in einer Side-Story.
Ja.
Eigentlich ein ziemlich wichtiges Ding.
Ja.
Und die sind wirklich so stark inszeniert, als würden sie zur Hauptgeschichte gehören. Ich mochte wahnsinnig gerne diese Side-Mission mit Hayley.
Oh, die Taubstummen-Mission.
Ja,
boah,
also ich
fand das
atmosphärisch wirklich stark gemacht.
Ja. Also wie sie auch da Audio einsetzen, um dir zu simulieren, wie ein, ich glaube, sie ist taubstumm, ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, aber wie so ein Mensch die Welt aufnimmt, oh mein Gott, das war große Klasse. Riesen Respekt.
Ja, das war, also ja, und ich finde halt auch, das war, oh Gott, ich habe schon wieder so schlimme Kommentare online gelesen von, oh, Voker, divers, scheiße, ich so, oh what, komm.
Ja, okay, na gut.
Das war wirklich gut gemacht, ja. Und auch der DualSense-Controller kommt da super zum Einsatz. Ja.
Oh, da habe ich noch eine Side-Mission. Na, bleiben wir noch bei den Side-Missionen bitte, weil da gibt es ein paar Highlights.
Bin ich eh noch,
das letzte Mal wollte ich nämlich mit dir über eine Mission sprechen, die habe ich zu dem Zeitpunkt gerade hinter mir und denke mir so, ist Magie in diesem Spider-Verse real? Weil da gibt es diese Mission, wo du aus dem Sanctum Sanctorum irgendwie was stehlen musst und auf einmal ist Black Cat da und sie kann Doctor Strange Portale machen und dann hast du diese Verfolgungsjagd durch die Portale und plötzlich wie aus dem Nichts bist du in der fucking Antarktis und steuerst auf das Portal zu und denkst, also passiert das jetzt wirklich? Und dann bist du für den Moment dort und man merkt so ein bisschen bei Insomniac, was sie von Ratchet und Clank Rift Apart gelernt haben müssen. Dieses ganz schnelle Reisen durch Portalen. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt schon, dass das vielleicht ein längerfristiges Gameplay-Element wird. Fand es dann fast schon schade, dass es nur in dieser einen Mission vorkam. Aber ja, war das auch für dich ein Highlight und ist Magie in dieser Welt real? Weil ich weiß es ehrlich nicht.
Offensichtlich, ja, wenn es Portale gibt und Doctor Strange, ja.
Ja.
Also ich finde, sie halten sich noch sehr zurück, was die Avengers und andere Figuren angeht.
Ja,
also,
ja sicher, ein Lizenzproblem. Wahrscheinlich, glaubst du nicht?
Das glaube ich jetzt gar nicht so, um ehrlich zu sein. Mhm. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin ganz froh, dass da jetzt nicht Iron Man und Captain America herumfliegen, weil es ist ein Spider-Man-Spiel, ja. Mhm. Das fand ich cool mit den Portalen, ja, also Magie existiert offenbar in dieser Welt, aber das sollte jetzt auch niemanden schockieren. Ich meine, wenn es Symbionten gibt, warum keine Magie? What the fuck? Es ist alles irgendwo Magie, ja.
Nice.
Es gab noch eine Side-Mission, die ist mir tatsächlich ein bisschen nahe gegangen. Die beginnt auch ganz unscheinbar und da bist du auf der Suche nach einem dementen Mann, einem Großvater, der irgendwo im Park verirrt ist, ja. Und dann setzt man sich am Ende daneben hin und er erzählt dir quasi dass auf der Bank hat er offenbar damals seine Frau kennengelernt und erzählt das und wie er selber so quasi sagt, er weiß, dass er schwindet und er kriegt das mit, aber jedes Mal, wenn er halt quasi hier sitzt, ist es so, als würde er nochmal mit seiner großen Liebe hier sitzen und ja, mein Opa hatte ja Demenz und es ist ganz, ganz schier zu sehen, wie halt irgendwie so ein Mensch verschwindet und ich finde, auch das hatten sie sehr schön eingebaut. Also ich finde, sie haben gerade auch bei der Haley-Mission und bei solchen Sachen, ich finde, sie beweisen da wirklich viel Gefühl, was ich jetzt Insomniac noch nicht so zugetraut hätte. Weil Insomniac ist so mit Spider-Man und mit Ratchet und Clank. Genau, es kracht und es macht Boom. Aber dass sie jetzt auch diese ruhigen Momente können, das finde ich echt cool. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ganz, ganz viele großartige Set-Piece-Momente bei diesem Schiff oder in diesem Vergnügungspark oder die ganzen Boss-Fights. Das ist alles toll. Aber für mich, die Momente, die in Erinnerung bleiben, sind, glaube ich, die ruhigen Peter Parker-Passagen. Nicht die Spider-Man-Momente, sondern die Peter Parker. Und ich wollte mit dir kurz mal so über die zwischenmenschlichen Beziehungen reden. Wie fandest du denn das?
Also Pete ist mir über die Story näher gewachsen. Muss ich ehrlich zugeben, weil sie, also muss mal voranstellen, dass ich ihn für ziemlich schwach hielt. Vor allem nach Miles. Den fand ich einfach vom Charakter her weiß ich nicht, ansprechender, fand seinen Zug ansprechender und ich dachte mir schon, Peter muss hier etwas nachziehen und das haben sie eh auch gemacht. Man sah wirklich so den Schicksalsschlag, den er nicht nur als Pete, sondern als Spider-Man, mit was er umgehen muss, mit was er eben dealen muss und wie sehr er sich das selbst zu Lasten legt, ne? Und wie sehr die Freunde, die er noch hat oder die Freunde, sein soziales Umfeld, wie sehr sie ihm dabei helfen, damit fertig zu werden, egal ob es MJ ist, die ihm, keine Ahnung, wegen dem Haushalt am Arsch geht oder ob es jetzt zum Beispiel sehr spannend auch Miles und die Kombination aus Miles und Martin Lee, die ihm dann schlussendlich helfen, aus dieser Symbioten, aus diesem Wahnsinn rauszukommen. Und da hat in vielerlei Hinsicht hat für mich das Zwischenmenschliche gepasst. Ich kaufe nun noch immer nicht so ganz ab, dass die beiden eine Romanze pflegen. Da gehört für mich irgendwie mehr dazu. Da könnte sich Insomniac mehr trauen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich den Miles ansieht mit seiner Beziehung zu eben der taubstummen Hayley und wie das inszeniert wird, das finde ich einfach irgendwie spannender. Auch die Diskussionen, die so Teenies führen, sind da eben, die Sorgen und Probleme sind ein bisschen anders. Und der Miles hat für mich einen der besten Sätze, weil er den Martin Lee, also Mr. Negative, vergibt, der seinen Vater umgelegt hat. He believes in second chances oder Spider-Man stands for second chances oder irgendwie sowas. Und das war so der Moment, da habe ich mal kurz auf Pause gedrückt und nachgedacht, was Spider-Man eigentlich ist. Spider-Man ist genau das. Und der Spider-Man ist genau, was du angesprochen hast. Das fand ich nämlich sehr schön. Der Spider-Man, der einen alten Mann im Park zuhört. Das ist für mich Spider-Man.
Und die freundliche
Spinne aus der Nachbarschaft. Sehr schön, David. Boah, ich habe gerade Gänsehaut überall am ganzen Körper.
Also, und ich finde, du hast das schön beschrieben gerade. Ich finde, genau das macht halt Spider-Man. Das ist halt, der rettet New York und nicht immer die ganze Welt gleich. Ja. Und ich finde, das haben sie auch vielleicht im MCU immer mal wieder so ein bisschen vergessen, so dieses... Das ist halt auch der Typ, der auch einen kleinen Räuber mal oder der einem Kind hilft, sein verlorenes Fahrrad zu finden, ja, oder also einfach dieser, ja, jetzt nicht immer der Iron Man, der irgendwie nach Afghanistan fliegt, um dort Terroristen zu bekämpfen. Das ist nicht Spider-Man, ja. Das ist halt, war das nicht im ersten Iron Man-Film? Ja, das ist rübergeflogen, ja. Ja, genau, und hat gegen diese Terrorgruppe da gekämpft. Egal. Das fand ich toll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Beziehung zwischen MJ und Peter ist vielleicht für mich die tollste und süßeste Beziehung, die ich je in einem Videospiel gesehen habe. Also, ich habe dir auch das Foto geschickt am Ende, wie sie sich küssen und Peter sagt, hey, ich nehme mich jetzt echt mal ein bisschen raus, Miles, du machst das. Und ich kümmere mich jetzt mal um meine Freundin und um diese Firma, die ich da aufbauen möchte. Und wie sie sich da küssen vor dem Haus von der Tante May, wo sie jetzt zusammengezogen sind. Ich habe mir nur gedacht, ich habe überlegt, ob ich mir diesen Screenshot an die Wand hängen soll. Das wäre schon sehr traurig, glaube ich. Aber
hier urteilt keiner.
Ich finde das so süß. Es ist so süß. Und ich finde es so schön, diese, vor allem im ersten Teil, wo sie noch gestruggelt haben miteinander und ja auch getrennt waren. Und dann sind sie wieder zusammengekommen. Und ich hatte fast schon ein bisschen Angst, dass Insomniac die nicht zusammen sein lässt, weil ich dachte schon wieder, oh, da wird es wieder irgendein Problem geben und sie werden sich wieder trennen, weil Peter ist so böse mit den Symbionten. Und ich so, nee, die Beziehung ist jetzt in so einer Phase, wo du weißt, die bleiben zusammen, egal was kommt. Das ist jetzt eine Partnerschaft. Fand ich richtig stark. Ich mochte auch wahnsinnig die Beziehung zwischen Harry und Peter. Und Peter. Ich finde, einer der coolsten Momente war dieser Flashback in der alten Highschool. Mein Gott, wie schön war der Moment, wie sie angefangen haben, Basketball zu spielen. Mit diesem simplen Minigame.
Wo du gar nicht verschießen kannst. Ja.
Und plötzlich kommt im Hintergrund ein Song von The Shines. Ich dachte einfach nur, oh, das mit der Musik im Hintergrund und zwei Freunde, das erinnert mich so, das hat Amazing Spider-Man die Filme auch ganz gern gemacht. Mit so Musikeinblendungen von Coldplay zum Beispiel, oder weiß nicht was. Ich finde das so toll und so stark. Und in diesem einen Moment ist dir der Harry plötzlich wichtig und die Beziehung zu Peter. Und es ist dann fast schon so eine Dreiecksbeziehung zwischen Peter, Harry und Miles. Und du merkst, dass Miles eifersüchtig wird, langsam so, ey, jedes Mal ist was mit Harry, Peter ruft mich gar nicht mehr zurück. Und das finde ich auch echt total subtle und cool gemacht, so diese leise Eifersucht, die da mitschwingt.
Genau.
Und das war ganz, ganz stark. Also, boah.
Ich fand es auch stark, dass über den Verlauf der Story diese Mentor- und Schülerdynamik ein bisschen switcht. Wobei, ein bisschen ist untertrieben. Am Ende sagt Miles Peter, was er tun soll, weil er so, weiß ich nicht, durcheinander ist von den Symbionten. Das fand ich sehr stark gemacht. Und wie du schon vorweggenommen hast, vor allem, wenn MJ und Peter am Ende vor dem Haus stehen, führen sie das Gespräch mit Miles so, hey, Peter, nimm dich mal zurück. Ich habe das im Griff. Ich bin jetzt der Spider-Man und das setzt schon so den ersten Schritt in Richtung dritter Teil. Und möchtest du ein bisschen so in die Zukunft blicken oder wäre das jetzt schon zu früh?
Lass uns ganz kurz vielleicht noch sprechen über die Bossfights. Was war?
Sehr gerne.
Oder so, Reden wir allgemein
Lizard
über Bossfight.
Bossfight, einer der besten Kämpfe. Das war wirklich, das war so imposant. Zuerst diese Verfolgungsjagd. Ich glaube, da hat er noch seine kleine Form. Aber später bist du in der Kanalisation und er kriegt irgendwie dieses Serum in die Hand und wird auf einmal riesengroß und er hat irgendwie 6 Phasen. Dann kämpfst du gegen ihn an der Wand. Dann wirft er dich durch den halben Raum. Das war einer, also wenn ich über Highlight-Kämpfe sprechen kann, der Sandman hat mich wirklich weggeblasen am Anfang im wahrsten Sinne des Wortes. Und beim Lizard, ja, wie gesagt, gab es mal diese Verfolgungsjagd am Anfang, die kannten wir, sich selbst zu spielen, war richtig geil. Und dann einen Kampf, der schier endlos war dann. Ja, was war denn dein Highlight so von den Kämpfen her?
Lizard war sehr cool, Sandman war sehr cool. Ich mochte auch am Ende der Kampf gegen Venom, also da spielen sie auch nochmal alle Stickeln, wo Venom dann am Ende die Flügel ausklappt, da ich mir dachte, okay, fuck, jetzt geht's los. Ja, also das war auch nochmal richtig, richtig cool. Ich fand's auch echt geil, wie sie dann am Ende echt nochmal New York verändert haben mit diesen ganzen Symbionten, Kranken überall und die Symbiotes, die dich angreifen und dann so, wenn du halt mit Miles und Peter gemeinsam gegen Venom kämpfen musst, das war cool. Ich mochte es auch, dass du als Miles gegen Peter kämpfst, wie er diesen Venom-Suit hat.
Ja, das kam sehr cool. Unerwartet auch. Er liegt so ein bisschen auf der Hand, aber das war ein interessanter Kampf, mit dem ich nicht gerechnet hätte, ja.
Ja, war geil, ja. Aber wie gesagt, auch Mysterio fand ich geil, den Bosskampf. Also da waren überhaupt ein paar tolle Momente dabei. Auch so, also ich fand ja die Set-Pieces in diesem Vergnügungspark, das mit der Achterbahn fand ich richtig geil. Mhm, ich fand auch diese Bootsequenz richtig, richtig stark, relativ am Anfang, wo ich mir dachte, holy shit, also die ballern da wirklich die Set-Piece-Momente raus. Also ich habe ganz selten in einem Spiel, wahrscheinlich das letzte Mal bei God of War Ragnarok wahrscheinlich, aber schon lange her, dass ich in einem Spiel so oft gesagt habe, what the fuck, was passiert hier gerade? Ich finde die neuen Kräfte von Miles saugeil, diese Evolve-Venom-Kräfte, ich finde die Symbionten-Kräfte cool, also über das Kampfsystem haben wir auch schon geredet, das lassen wir jetzt, aber ich finde, kommt alles so toll zusammen.
Sprichst was Gutes an, ne? Weil du bekommst, also du hast diesen Skilltree, ne? Du skillst auf der einen Seite beide Spider-Man gleichzeitig, das ist eher so in Richtung Traversal, Bewegung durch die Stadt und dann hat jeder seinen eigenen Tree. Und bei Peter siehst du die ganze Zeit diese Symbiote-Spalte. Also du weißt die ganze Zeit, irgendwie muss der den Symbiote-Zug bekommen, behalten und so weiter. Und in der Story, in der Narrative, ja, will er ihn eigentlich zerstören. Der Harry bekommt ihn in den letzten Moment und wird dadurch zu Venom, während der Peter noch struggelt, aber durch die Hilfe von Miles und Martin Lee dann zu Anti-Venom wird. Und ich dachte mir eben schon so, entweder bekommt er den schwarzen Anzug zurück oder irgendwas muss er da haben, sonst macht der Skilltree ja gar keinen Sinn. Und ich finde, da hat sich das Spiel etwas selber gespoilert, weil du eine Zeit lang ohne dem Anzug auskommen musst. Und das merkst du einfach, wie spielerisch schwierig das ist. Und du willst ihn dann eigentlich schon, so wie Peter, du willst eigentlich wieder den Venom-Anzug zurückbekommen und bekommst dann den Anti-Venom-Anzug, der so geil ist, ich will gar nicht bei den Suit wechseln. Also diese weiße Form, sieht einfach mega cool aus. Wusste ich auch nicht, dass das überhaupt Canon ist.
Ich muss sagen, also ich mochte den Anti-Venom-Suit ehrlich gesagt nicht den weißen.
Optisch? Oder? Ich mochte auch, wirklich?
Ja, optisch fand ich den nicht cool, ehrlich gesagt. Ne? Okay. Ich mochte auch nicht Miles seinen letzten Suit, den er sich da selber designt. Ich fand, dass der richtig scheiße aussah.
Da, wo die Haare rausstehen, oder?
Genau, was er da am Ende anhat. Ich finde, hat der alte Suit viel, viel besser ausgesehen. Dass der Skilltree für die Venom-Kräfte oder für die Symbionten-Kräfte da ist, das war mir klar. Es war ja auch klar, dass du den Symbionten-Suit bekommst. Also das fand ich jetzt nicht so ein Problem, ehrlich gesagt. Ich habe aber schon gedacht, dass sie dir die Kräfte irgendwann wieder geben müssen.
Genau, das meine ich, ja.
Mir war noch nicht klar, in welcher Form sie es machen. Ich fand es dann okay, weil irgendwie, ich meine, er hat ja jetzt auch am Ende diesen Anti-Venom-Suit. Das heißt aber irgendwie, er hat jetzt die Kraft von Venom ohne die Nachteile. Also irgendwie finde ich es gerade ein bisschen schwierig. Ja. Ich fand das jetzt nicht so toll gelöst. Überhaupt das Ende fand ich dann einen Ticken zu safe, ehrlich gesagt. Also am Ende, okay, Harry ist jetzt wieder da, wo er angefangen hat, nämlich im künstlichen Koma. Und ja, genau. Es wird ziemlich sicher darauf hinauslaufen, dass jetzt Norman Osborn zum Goblin wird. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das der große Gegenspieler im dritten Teil wird, womit ich überhaupt kein Problem habe. Mhm. Und ich kann mir gut davon aus, also ich gehe vielleicht davon aus, dass auch Harry vielleicht zum Young Goblin wird oder zum Goblin Junior, whatever, wie du den halt dann nennen willst, ja. Und vielleicht auch so einen Anzug bekommt, der ihn irgendwie vielleicht heilt.
Also du meinst, Harry und Venom ist Vergangenheit. Das gibt's nicht.
Ich glaube, Venom ist nicht Vergangenheit. Mhm. Also die Symbionten, die werden bleiben, vor allem jetzt, wo sie Carnage gebracht haben. Ich weiß aber nicht, ob Harry nochmal Venom sein wird. Mhm. Oder ob sich der vielleicht dann doch Eddie Brock in dem Universum sucht oder nochmal wem anderen. Mhm. Ich finde es auch ganz spannend, in Amazing Spider-Man 2, in dem Film war ja auch so der Storystrang quasi, dass irgendwie der Harry dann so einen Anzug anhatte vom Green Goblin, der ihn quasi geheilt hat. Weil der war ja auch in Amazing Spider-Man 2, war der ja auch todkrank und hat nach einer Heilung gesucht. Mhm. Das ist relativ ähnlich jetzt zu der Storyline hier. Mhm. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt mal wieder so einen kleineren Ableger vielleicht übernächstes Jahr bekommen werden, bevor wir Spider-Man 3 bekommen. Also das, ich glaube, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass mal noch so eine Art Miles Morales Teil kommt.
Dieser Teil Silk?
Das weiß ich nicht. Also Max, da muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja,
kannst du kurz nur für die Zuhörerinnen auf diese Mid- oder Final-Credit-Scene eingehen? Weil ich habe die gesehen und ich muss ehrlich zugeben, ich höre den Namen irgendwie Albert Moon und habe das dann sofort recherchiert, gesehen, wer die Tochter ist, die da mit dem Rücken zur Kamera steht. Und ja, wer ist das?
Ich habe selber googeln müssen. Keine Ahnung. Also okay. Das ist offenbar, die ist auch eine junge Frau, die Tochter von diesen Moon-Typen, von dem ich auch noch nie was gehört habe, ist offenbar eine Spider-Frau, ja, die von derselben Spinne gebissen wurde wie Peter Parker. Mhm. Ja, interessant. Ich fand ehrlich gesagt, das fand ich auch nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich fand, das kam dann sehr aus dem Nichts.
Wir rechnen schon damit, dass vor dem Spin-Off Standalone wir noch DLCs bekommen wie beim ersten Teil. Und dass die vielleicht diesen Strang aufgreifen.
Da bin ich mir nicht sicher, ob sie das machen wollen. Okay. Also ich hoffe, dass es DLCs geben wird. Ich dachte eigentlich, dass ich die DLCs wirklich vielleicht auf wie heißt die Polizistin noch schnell, die dann auch zu dieser Superheldin wird?
Rev?
Rev, ja. Ja, genau. Ich dachte eigentlich, dass sich der DLC vielleicht auf das konzentriert, wie die Yuri vielleicht Carnage jagt oder den, aber vielleicht irre ich mich auch. Mhm. Silk, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube jetzt mal, Spider-Gwen wäre mir lieber gewesen, aber im Endeffekt ist Silk auch nur eine Spider-Woman halt im Endeffekt.
Ja, genau.
Voll. So kann man es zusammenfassen. Ich habe von dir wirklich noch nichts gehört. Wie gesagt, ich habe zu Spider-Gwen jetzt deutlich mehr Verbindungen, logischerweise. Deswegen finde ich find spannend, dass sie diesen Weg gehen. Aber
ja, ich denke mal, in vielen Belangen, das merkt man vielleicht auch am Spiel, wollen sie einfach nicht etwas machen, das man schon kennt irgendwie. Also sie versuchen da nicht, oder andersrum, sie versuchen uns möglichst viel zu überraschen mit Dingen, von denen wir meinen, sie schon zu kennen oder die Abläufe zu kennen. Und ich finde das eine willkommene Abwechslung, auch wenn ich keine Ahnung habe und hinterher recherchieren muss, wer die junge Dame ist. Ich dachte mir, beim Albert Moon, dachte ich mir zuerst so, Moon Knight? Aber zum Glück, oder ja, wahrscheinlich nicht. Ich streng mal einfach nur gedanklich, Marketing-Mensch, der ich bin, das fort. Und wenn ich dann ein drittes Installment von der Serie mache und ich habe diese... Ich habe am ersten Plakat habe ich ein Spider-Man, am zweiten habe ich zwei. Naja, beim dritten Teil wird es dann drei geben und vielleicht ein größeres New York. Ich meine, du hast es sehr schön am Anfang gesagt, eigentlich, sie spielen es safe und ich erwarte auch weiterhin, dass sie das so safe weiterspielen und weiterführen werden. Aber, und das fand ich auch schon jetzt, es war oder ist an der Zeit, da auch mal eine Spider-Woman mit reinzubringen. Der dritte Teil, das bietet sich einfach an, das Fundament ist gelegt. Für mich ist das ziemlich eindeutig, wo da die Reise hingeht. Ich würde mir mehr wünschen, dass sie ja, das Zwischenmenschliche vielleicht noch etwas realistischer machen, vielleicht sogar entweder oder in die Gegenrichtung gehen und uns eine Art Across the Spider-Verse-Ableger, der nicht super realistisch ist, sondern eher stilisiert, etwas Neues, etwas Freshes, dass wir sowas vielleicht bekommen. Aber was die Major Installments, also den dritten Teil jetzt angehen, glaube ich, dass wir uns ziemlich darauf verlassen können, dass wir mit Peter Miles und eben dieser Cindy ja irgendwann ein neues Abenteuer bestreiten in 3 bis 4 Jahren, wenn Insomniac schnell ist. Was denkst du? Was denkst du, wo die Reise hingeht?
Also ich könnte mir ehrlich gesagt auch gut vorstellen, dass wir ein Venom-Spiel bekommen.
Oh.
Also ein Venom-Standalone. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ob das nächste Spider-Man ein Silk-Spiel wird. Also wenn wir jetzt von diesem kleinen Ableger sprechen, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Venom versus Carnage-Ding wird. Ich glaube, dass das richtig geil wäre. Die müssen halt, die Frage ist halt immer, wie sehr sie da Gameplay technisch umbauen müssen, weil Venom ist halt ein wirklich bulliger, starker, großer Charakter.
Ja.
Ich meine, die Symbiontenkräfte gibt es, das Modell gibt es, New York gibt es, aber ich meine, auf Venom müssen alle NPCs, es muss, die ganze Stadt muss anders auf den reagieren, auf Venom, ja. Und die haben es fast schon so ein bisschen anklingen lassen, ja, also, weil Spieler haben sich das gewünscht, so, oh, ein Venom-Spiel wäre geil, und der Game Director hat gesagt, so, naja, das Feedback unserer Fans ist schon wichtig und auf das werden wir auch hören. Also mich würde es nicht schrecken, wenn das schon in Entwicklung ist und wenn wir das 2025 sehen.
Mhm.
Und Venom versus Carnage würde halt wahnsinnig viel Sinn ergeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ob es dann wirklich Harry ist, sei jetzt mal dahingestellt.
Ja.
Aber das wäre ein absolutes Spektakel natürlich. Mhm. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass wir im dritten Teil dann sehen, wie Venom und Spider-Man sich zusammenschließen. Weil das gibt es ja auch oft in den Comics, dass Venom ja so ein nicht mehr nur ein Schurke, sondern eher so ein Anti-Hero ist.
Ja.
Den Eindruck
hatte ich auch massiv schon in dem Teil, um ehrlich zu sein. Also stellenweise dachte ich mir schon, eigentlich bist du ein Good Guy.
Ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also der wollte dann doch die ganze Stadt eigentlich umbringen. Also das sehe ich jetzt nicht so. Der Game Director hat auch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, eigentlich der dritte Teil, der darf jetzt nicht Spider-Man 3 werden, sondern der müsste quasi Civil War werden. Das heißt,
Roman,
ich glaube,
ich glaube, du meinst, das müsste Endgame werden, der dritte Teil, ne? Der zweite Teil war Civil War.
Entschuldige, ja, wenn es so
nur
gesehen
damit
hat.
Die Analogie passt schon.
Das heißt, ich glaube, ehrlich gesagt, sie werden diesen, unter Anführungszeichen, safen Pfad dann doch wahrscheinlich bald mal verlassen. Ob da jetzt dann, es gibt ja auch Gerüchte, dass Insomniac gerade an einem Daredevil-Spiel arbeitet. Vielleicht kommt auch Daredevil bald in diesem Universum vor. Wir wissen ja auch, dass Wolverine im selben Universum ist, also in diesem Insomniac Spider-Man-Universum. Das heißt, vielleicht ist auch Wolverine im nächsten Spider-Man dann auch schon dabei.
What?
Beziehungsweise vielleicht geht das irgendwie ineinander über, weil das Wolverine-Spiel ist wahrscheinlich das nächste Insomniac-Spiel, was wir bekommen werden.
Ja, glaube ich auch.
Deswegen schauen wir mal. Es gibt ja auch einen Comic, das heißt Venom vs. Wolverine. Also auch das könnte wahnsinnig spannend werden.
Okay. Interessant.
Da gibt es ganz, ganz viel, was sie da jetzt noch damit machen können.
Okay.
Deswegen habe ich fast das Gefühl, Silk braucht das jetzt, weil die halt so aus dem Nichts kommt. Also ich finde, Miles Morales haben sie ja schon im ersten Spider-Man gut aufgebaut und ich finde, da ist halt jetzt noch gar nichts aufgebaut. Die steht jetzt einfach ding-dong an der Tür und sagt, hallo, hier bin ich. Ja, cool, wo warst du jetzt die ganze Zeit, wie gerade die Welt untergegangen ist? Also wenn du offenbar so... Oder hat sie ihre Kräfte vielleicht noch nicht? Ich weiß es nicht, aber es ist... Das sind noch ein paar Fragen offen. Mhm. Also wie gesagt, für mich war das Ende ein bisschen zu safe. Ich war eigentlich bereit, dass Harry dann stirbt am Ende und ich dachte, sie ziehen es durch. Haben sie dann doch nicht, das war ein bisschen, wie gesagt, okay.
Ich dachte ja, Peter stirbt, muss ich ehrlich sagen. Wenn jemand stirbt, dann dachte ich, dass es Peter wäre.
Das hätte ich nicht kommen gesehen. Aber ich fand es ehrlich gesagt ganz cool, wie er zum ersten Mal den Venom, also den Suit bekommen hat, wie ein Kraven absticht mit dem Messer. Das war auch atmosphärisch wahnsinnig gut gemacht.
Lass uns kurz noch vielleicht über Kraven sprechen, weil ich fand seinen Motivationsgrund, also das dafür, dass er so unabsichtlich quasi das, es fast irgendwie am Ende fast nicht wichtig für die Story, aber ich fand seinen Motivationsgrund so cool, nochmal auf eine große Jagd zu gehen, weil er sieht zwar nicht so aus, aber er ist alt und kurz davor zu sterben und will noch auf eine letzte große Jagd gehen und begibt sich dann eben nach New York City. Und als Spider-Man merkst du, vor allem wenn er den Scorpio killt, hey, der ist hinter den ganzen Sinister Six her aus dem ersten Teil. Und dann siehst du irgendwie die Flügel von Vulture und das Equipment vom Shocker und so. Das fand ich cool gelöst, einfach dem auch seine Arc zu schließen, so dass es der Spieler mitbekommt. Wie gesagt, obwohl er eigentlich so ein fast schon beiläufiger, unabsichtlicher Nebencharakter ist, hat das doch noch irgendwie, und ein böser Nebencharakter ist, hat das doch noch irgendwie was Würdevolles, irgendwie was Anspruchsvolles. Ist jetzt einfach nicht so ein dahergelaufener, ja, weiß ich nicht, 0815 Baddie, sondern der hatte Persönlichkeit, das gefällt mir. Ja. Hast du noch was zu Craven zu sagen?
Also der Moment, wo er Scorpion killt, den fand ich ultra krass.
Ja. Mit dem eigenen Schwanz.
Also mit der ich dachte in dem Moment einfach nur kurz, what? Also ich meine, Scorpion ist jetzt, die Sinister Six, das ist schon eine Nummer, sage ich jetzt einmal. Mhm. Also irgendwie habe ich den Hinweis verpasst, wo ist Rhino, aber egal jetzt. Aber du denkst halt im ersten Moment bei Craven, naja, der jagt jetzt diese ganzen Superschurken, ja, lass halt machen. Ja, also ich meine, das Spider-Man, das ist ja wie bei Batman, dieses ständige Einsperren und Ausbrechen, und es ist im Endeffekt, da denke ich mir schon, hey komm, mach die halt weg. Die machen nur Probleme. Ja, also das, also eigentlich könnte man sich am Anfang vielleicht denken, na gut, Craven räumt da jetzt mal auf in der Stadt und macht das, was Spider-Man eigentlich nicht kann, nämlich Leute töten oder die Bösen halt töten. Ich habe eigentlich gedacht, Alter, lehn dich zurück und bedank dich bei Craven eigentlich, dass er das macht.
Ja.
True that. Aber wie dann eigentlich, also wie ein Scorpion sticht und er sagt so, ist mir doch scheißegal quasi und ihn dann killt. Ja. Da habe ich mir dann wirklich gedacht, oh wow, und dann so beiläufig, der Vulture ist tot und ich so, what?
Ja,
also,
ja. Ja.
Nachdem die Sinister Six im ersten Teil so als diese große Hauptbedrohung waren,
genau, die sind jetzt weg.
Fand ich das schon krass.
Der Einzige, der überlebt hat, den sieht man auch ganz kurz am Ende, David, sorry, dass ich dich unterbreche, aber greifen wir es jetzt lieber auf, in einer Mid-Credit-Cutscene, whatever, sieht man ein Gespräch zwischen Norman Osborn und Otto Octavius, und Norman ist verzweifelt und kommt auf den Otto zu und fragt ihn so, du weißt, wer die Spider-Man sind oder wer Spider-Man ist, verrat mir seine Identität. Und der Otto, also Dr. Octavius, quasi erfreut sich, also er liebt es, den Norman Osborn in dem Moment leiden zu sehen und sagt so, ich sag dir nichts. Dann fragt er ihn, an was arbeitest du? Und er, an meinem letzten Kapitel. Denkst du, den auch als Antagonisten, als großen Antagonisten dann im letzten Teil zu sehen, im dritten Teil, nicht letzter Teil?
Naja, wenn sie jetzt teasen, aber ich fand das ultra schlecht. Also das war die schlechteste After-Credit-Scene ever. Ich fand,
echt? Oh, okay.
Das war so ein Cringe-Moment für mich, dieses The Final Chapter. Oh Gott. Das ist
ein bisschen cheesy, ja, das stimmt.
Es ist ultra cheesy. ich fand auch, dass da, ja, Ich fand das nicht cool. Also ich wünschte, das hätten sie sich geschenkt und es wäre vielleicht dann eine Überraschung gewesen, weil es jetzt so, oh ja, guess who's back? Also da wäre es mir lieber gewesen, als wäre so eine Überraschung gewesen im dritten Teil, dass er halt auch wieder da ist. Das war die billigste Art von Teaser. Aber egal. ich wollte noch zu Craven was sagen.
Ja, sorry.
Was ich an Craven echt cool fand, war einfach diese quasi spartanische Einstellung. Es ist quasi die größte Ehre für mich, am Schlachtfeld zu sterben. Also ich will nicht diese Wikinger-Einstellung, ich will nicht als alter Mann in Krankheit dahinscheiden, sondern ich suche meine letzte Challenge. Und ich fand das richtig geil, weil am Anfang kommt er ja vor allem in die Stadt wegen Dr. Connors und The Lizard. Mhm. Und dann sieht er aber eigentlich halt quasi Spider-Man in diesem Symbionten-Suit, nachdem er von Agent Venom, also Harry, voll auf die Fresse kriegt. Mhm. Und sie denkt, oh shit, eigentlich bin ich deswegen hier. Mhm. Und dann am Ende quasi auch der Kill von Venom war ultra brutal für ein Insomniac-Spiel.
Ja,
also wie er ihn richtig das Gesicht wegbeißt.
Ja.
Und also das fand ich auch sehr episch inszeniert, dieses, wo er verliert gegen Venom und dann quasi, aber trotzdem gewonnen hat. Weil auch wenn er stirbt, hat er hat genau das, was er wollte. Er wollte genau, ja sterben. Er wollte, und das fand ich so geil.
Genau, fand ich auch mega elegant gelöst. Also in dem Zusammenhang vielleicht nicht schön, weil sein Kopf abgebissen wird, aber seine Story-Arc wird schön abgeschlossen, zumindest was seine Motivationsgründe angeht. Gut, okay. Ich glaube, dass wir ziemlich gut durch sind. Gibt es noch irgendwas, was du erwähnen willst? Denn sonst habe ich nur eine Frage für dich.
Ich würde es einfach nur noch mal kurz zusammenfassen. Ja. Also ich fand diese zwischenmenschlichen Geschichten fand ich ultra, ultra geil. Das hätte ich auch Insomniac in der Form und in dem Gefühl nicht zugetraut, auch was sie dabei bei den Sidequests gemacht haben. Also ich finde, das war jetzt schon fast auf einem Santa Monica oder Naughty Dog Level. Noch nicht ganz, ja, aber ich finde, sie haben da die Lücke jetzt ordentlich zugemacht, was auch diese ruhigen Momente angeht. Und im Endeffekt ist das Spiel alles, was ich wollte. Ich finde, es ist besser als der erste Teil. Und ich warte nur auf DLCs und was da noch kommt, weil ich merke jetzt schon, obwohl ich schon die Platin-Trophäe habe, habe ich immer mal wieder kurz für 20 Minuten die PS5 aufgedreht und habe einfach noch mal so ein paar Verbrechen bekämpft und mich da durchgeschwungen durch die Stadt, weil ich immer noch so Bock drauf habe.
Podcast-Game.
Also ich habe richtig, richtig Bock da. Also da könnten sie, ich habe fast schon kurz überlegt, ob sie da nicht vielleicht sowas Ähnliches machen wollen wie bei Assassin's Creed Valhalla, dass sie das Ding so richtig lang supporten. Weil Valhalla hatte jetzt 2 Jahre lang Support und mit da immer wieder so Events haben sie da eingebaut und dies und das. Und also ich könnte mir fast vorstellen, dass das hier auch funktionieren würde.
Okay, also ich stimme mich deinen Lobpreisungen an. Ich finde es besser als den ersten. Das ist das beste Spider-Man-Spiel, das wir jemals bekommen haben. Und ich fand schon die auf der PlayStation 2 geil. Jetzt muss ich sagen, das ist halt aus vielerlei Hinsicht eine technische und spielerische Meisterleistung. Du hast es beim letzten Mal sehr schön gesagt. Es hat sich selten hat es mehr Spaß gemacht, sich durch eine offene Welt zu bewegen. Als jemand, der sich ein bisschen mit Engines auskennt, muss ich sagen, es ist, wenn du so erhaben über den Wolkenkratzer New York schwebst oder dahin gleitest, wenn du da auf die Welt runterblickst, was da alles rendert, ist unfassbar und für mich einfach, das ist pure technische Magie. Also da fehlen mir echt die Worte und das ist, wofür ich Insomniac und das Team dort bewundere. Und ich freue mich echt auf den nächsten Teil, weil ich will gar nicht wissen, wie schwierig es ist, jetzt davor zu sitzen und zu sagen, okay, wie toppen wir das? Aber das überlasse ich mal schön.
Mit der PS6 halt auch.
Ja, kann sein. Wobei Insomniac macht sehr schnell die Spiele. Wir bekommen vielleicht nächstes Jahr schon Wolverine. Dann vielleicht dieses Spin-off und wer weiß, in 3 bis 4 Jahren könnte schon der nächste Ableger da sein. Ich habe jetzt nur noch eine Frage an dich und damit schließen wir die Session dann ab. Ist Spider-Man 2 bis jetzt, Stand jetzt, dein Game of the Year?
Da mache ich es mir jetzt ganz leicht, das will ich noch gar nicht verraten.
Okay, dann aber lass uns nur damit abschließen, weil nächste Woche, glaube ich, werden die Game Award Nominees bekannt gegeben. Und ich will jetzt mit dir gemeinsam entweder die 5 bis 10 Top der Kritikermeinung, nicht unserer Meinung, zusammenbringen. Einfach, wo glauben wir, was sind die, ich glaube, bis jetzt werden immer 6 Spiele nominiert. Halten wir uns vielleicht einfach daran, was ist auf dieser Liste? Sag einmal du einen Titel und dann sage ich einen Titel und wir hangeln uns dann halt zu Ende. Ich schreibe auch mit für die Leute daheim.
The Legend of Zelda.
Okay. Das ist Tears of the Kingdom, ist auf jeden Fall dabei. Für mich, also ja, sehe ich genauso, für mich auf jeden Fall Baldur's Gate 3. Das
wird es auch werden.
Das muss da,
glaube ich, gar keine Diskussion.
Das glaube ich auch, aber das klären wir beim nächsten Mal. Was gehört noch auf, David?
Ja, schon Spider-Man 2,
denke ich. Spider-Man 2, denke ich auch. Ich meine, da wirst du jetzt wahrscheinlich, nehme ich eine Safe Bet? Ich glaube, wir sehen Alan Wake 2 auf jeden Fall auch oben.
Das glaube ich nicht, das ist zu spät rausgekommen. Ich glaube nicht, dass das noch berücksichtigt wird.
Okay, ich glaube, es ist noch drin, David. Ich glaube, bis zum 7. Okay. November oder so. Die haben es eine Woche oder 2 Wochen vorher geschafft. Ich verstehe, dass du es nicht drauf haben willst, aber mach gerne einen alternativen Vorschlag.
Nee, ob ich das will, ist egal. Ich dachte einfach nur,
und so, auf Englisch gibt es diesen Recency Bias. Du hast etwas frischer in Erinnerung und deswegen favorisierst du es. Mal schauen, ob das hier eher ja, zu tragen kommt. Als zum Beispiel, würdest du Hogwarts Legacy oder Diablo 4 Chancen zurechnen? Weil ich denke die ganze Zeit, okay, jetzt haben wir 4 Plätze voll. Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, Spider-Man 2, Alan Wake 2. Die Remakes waren ziemlich stark, wenn du überlegst, Dead Space und Resident Evil 4. Aber wie sehr willst du in einem so starken Jahr Remakes eine Chance geben?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass Mario Wonder vielleicht noch oben ist. Also natürlich. Sowas funktioniert ja auch immer
natürlich,
wieder gut.
Natürlich.
Und ansonsten Resident Evil 4 könnte ich mir schon auch noch vorstellen, weil
eher,
das hat ja...
Eher als Dead Space?
Auch 100%.
Wirklich? Was?
Ja.
Okay.
Ja, 100%.
Jesus, okay.
Dead Space war nicht so gut, wie du immer tust. Es ist schon geil, aber es ist kein Game of the Year.
Okay. Na, da ich muss wirklich Resident Evil 4 spielen. Ich habe das Remake noch immer nicht. Und ich will es ja unbedingt durchziehen. Vielleicht mache ich das in den nächsten Wochen. Weil rechnest du, pass auf, ich sage jetzt ein paar Spiele auch noch dazu. Rechnest du Starfield oder Final Fantasy 16 Chancen zu, da oben zu landen?
Final Fantasy 16 ist sicher nominiert, glaube ich.
Ist nominiert, denkst du?
Ja.
Okay, weil wir haben da beide, glaube ich, das Ding haben wir abgeschrieben. ich verstehe nicht.
Ich habe es nie probiert. Ich
na,
bin
die
kein
Demo
Final
haben
Fantasy
wir,
Fan,
wir haben ja kurz über die Demo geschnackt.
Oh, die war schrecklich, ja. Okay. Also es ist einfach nicht meins. Es ist nicht meins. Starfield glaube ich nicht. Ich glaube, dafür waren auch einfach die Wertungen zu gering. Also das ist vielleicht so ein Publikumsfavorit in gewissen Kreisen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das die Kritiker nominieren werden.
Schwierig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Lies of Pi dabei ist oder sowas. Mm. Das war ziemlich gut. Oder
ich überlege gerade noch, ob irgendein starkes Indie-Game dabei war, was wir jetzt übersehen.
Sea of
aber
Stars war ziemlich gut, das war kürzlich. Pikmin 4, da weiß ich nicht. Das hast du, glaube ich,
auch. Oh Gott, nein.
okay.
Das ist auch kein Game of the Year-Contender, ne?
Ja, Diablo 4 hätte vielleicht Chancen, aber die haben so Post-Launch-Probleme gehabt, ich weiß nicht.
Naja, also Diablo 4
war schon ein gutes
Release,
Game.
Richtig gut.
Ja, fand ich auch, das habe ich auch damals so gesagt. Ich fand, das war ein echt solides, also eigentlich ein saugutes Spiel. Okay, na gut, aber wir haben mal zusammenfassend Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, Spider-Man, dann nehmen wir Mario Wonder und Final Fantasy 16. So, das sind unsere 6. Dann ist Alan Wake nicht dabei und Resident Evil 4 ist nicht dabei. Schauen wir mal bis zur nächsten Session, ob das denn so der Wahrheit entspricht. Die Game Awards sind dann am, ich glaube, 7. Dezember wieder live von LA. Schauen wir uns an, weniger wegen der Awards, sondern mehr wegen der Neuankündigungen.
Möglicherweise God of War.
Der Mann ist informiert. Mein U galt natürlich genau dem. Ja, vielleicht noch ein Satz dazu, David. Was könnte das sein? Glaubst du, spielen wir bei der Saltreus?
Ich könnte mir vorstellen, dass das echt so ein Miles Morales-Ableger ist. Also vielleicht echt so ein 10, 15, maximal 20 Stunden God of War.
Ja.
Ich glaube, anbieten wird sich Fruit und Atreus.
Ja, sehe ich genauso. Also gar nicht mal so exklusiv, nicht exklusiv für die Konsole, sondern nicht das eine oder das andere, sondern vielleicht so eine, ja, so eine Bruder-Schwester-Abenteuer. So eine Buddy, nicht Buddy-Comedy, aber die beiden konnten schon sehr unterhaltsam sein, auch in
oder, wenn sie richtig krass sind, spielst du Kratos' Frau, wie sie Kratos kennenlernt.
Okay, come on, das ist ein Dating-Simulator.
Wo sie gegen Thor kämpft. Oder du spielst sogar Thor.
Das finde ich
krass. Aber eher Brood wahrscheinlich. Also
ich würde es mir auch wünschen, ja.
Ja,
wir sind
haben
gespannt.
Viele Möglichkeiten.
Ja, wir sind gespannt. Die Gerüchteküche brodelt. Wir beenden diese Session. David, bitte übernehmen.
Zockt alle unbedingt Spider-Man.
Absolut.
Meiner Meinung nach keine Ausreden. Mhm. Und vielleicht setze ich mich jetzt echt dran, jetzt ist es endlich dunkel und spiele noch eine Stunde Alan Wake 2.
Sehr gut.
Vielleicht
ja.
Es muss mich ja noch catchen,
ja,
dieses Ding.
Ja,
das gibt's
schau,
ja
das ist so.
Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, dann gerne schicken wir Instagram an david.aka.chindi oder an den Chris unter @hexabeer. Mhm. Und ja, ziemlich sicher nächste Session, ein bisschen detaillierter Alan Wake 2.
Perfekt.
Und Game Awards.
Danke für die Session. Ciao.